Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass wir uns heute Abend treffen können, um nochmal auf Gottes Wort zu hören und über sein Wort nachzudenken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier bei euch fragen darf. Ich habe mir als Einleitung die Frage gestellt, ob ihr wohl die Geschichten kennt von James Bond 007. Ich sehe manche schmunzeln, also manche kennen ihn offensichtlich. James Bond 007, das sind erfundene Geschichten von einem Geheimagent des britischen Geheimdienstes. Er ist ein Superheld, der alle brenzligen Situationen meistert. Und in den Geschichten, die es über ihn gibt, setzt er sich immer wieder mit irgendwelchen Bösenwichten auseinander, die die Welt in den Abgrund führen wollen. Und er rettet dann die Welt vor dem Untergang quasi. Das Besondere an diesem James Bond ist, dass er zu den ganz wenigen Agenten im britischen Geheimdienst gehört, die eine ganz besondere Berechtigung haben. Das zeichnet ihn aus. Diese spezielle Berechtigung nennt sich in den Geschichten die Lizenz zum Töten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wer die Geschichten vielleicht schon mal gesehen hat oder kennt, hat es schon gehört. Die Lizenz zum Töten, das bedeutet, dass er in dieser Geschichte die Berechtigung hat, in eigenem Messer und in eigenem Gutdünger seinen Gegner zu töten, wenn er denkt, das ist notwendig. Und er kann das machen, ohne sich dann anschließend gerichtlich oder außergerichtlich in irgendeiner Weise rechtfertigen zu müssen. In einer der vielen erfundenen Geschichten über diesen James Bond gibt es aber diese Situation, dass er in Ungnade fällt bei seinen Vorgesetzten und es wird ihm diese Lizenz entzogen. Er darf also nicht mehr einfach losziehen und machen, was er möchte, sondern ihm wurde diese Lizenz entzogen, zumindest vorübergehend. Er hat sie dann wieder gekriegt später. Jetzt kann ich euch beruhigen, das war jetzt das Letzte, was ich über James Bond heute Abend sagen möchte. Es war für mich aber ein schöner Einstieg, um über den zu reden, über den es heute Abend tatsächlich gehen soll. Es geht nämlich um einen anderen heute Abend, einer, der auch die Welt oder der die Welt überhaupt vom Untergang gerettet hat und der mit dieser Rettungsaktion auch einem eine besondere Lizenz entzogen hat. Es geht darum, dass es bei jedem dann schon seit Anfang der Menschengeschichte auch so eine Lizenz zum Töten gab. Und diese wurde ihm entzogen. Es geht nicht um eine erfundene Geschichte, um die es heute Abend gehen soll, sondern es geht um den Tatsachenbericht der Auferstehung von Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Es geht um den tatsächlich auferstandenen Jesus, der tatsächlich am Kreuz gestorben ist und tot war. Und dieser Opfertod von Jesus, der hat zur Folge, dass der Sünde die Lizenz zum Töten entzogen worden ist. Die Sünde hatte bis zum Tod von Jesus die Lizenz, jeden Mensch zu töten, weil Gott festgelegt hat, dass der Tod die Strafe der Sünde ist. Und weil aus Gottes Sicht jeder Mensch unter diesem Urteil steht, ein Sünder zu sein, hat er damit auch den Tod verdient. Und mit dem Tod meint die Bibel nicht unseren leiblichen Tod jetzt, sondern mit Tod meint die Bibel die ewige Trennung von Gott jetzt und dann auch nach dem Leben, das wir jetzt haben. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Todesstrafe auf sich genommen, die jeder Mensch, die wir alle verdient haben, weil wir vor Gott Sünder sind. Das ist die großartige Botschaft von Karfreitag und da haben wir am Karfreitag drüber nachgedacht. Und die großartige Botschaft ist, dass für jeden, der dieses Opfer von Jesus für sich in Anspruch nimmt, für den gilt, dass die Sünde eben keine Lizenz mehr hat, keine Berechtigung mehr hat, den Tod zu bringen, sondern er darf in der Gewissheit leben, dass Jesus diese Strafe Gottes auf sich genommen hat und dass Jesus diesen ewigen Tod von ihm abgewendet hat. Das ist Karfreitag. Heute soll es nochmal um Ostern gehen, wie letzten Sonntag schon. Und an Ostern, an der Auferstehung am Auferstehungstag von Jesus hat Jesus nochmal so eine Lizenz entzogen, die es schon seit Anfang der Menschengeschichte gab. Weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist, hat er dem Tod die Lizenz zur Endgültigkeit entzogen. Bis zur Auferstehung Jesu, wir haben es gerade an diesem Lied gesungen, hatte der Tod die Lizenz, endgültig zu sein. Bis zur Auferstehung von Jesus war nichts so sicher wie der Tod. Und es war nichts so sicher, wie dass der Tod endgültig und unumkehrbar ist. Der Mensch hat sich immer bemüht, den Tod irgendwie abzuwenden. Und alle diese Bemühungen des Menschen sind gescheitert. Der Tod hatte bisher das letzte Wort. Aber Jesus hat mit seiner Auferstehung für diejenigen, die an ihn glauben, diese Endgültigkeit des Todes abgeschafft. Er hat nicht den leiblichen Tod abgeschafft. Der leibliche Tod, der unser jetziges Leben hier beendet, der bleibt. Aber es ist nicht nur das Letzte, was auf Menschen passiert, sondern für die Menschen, die zu Jesus gehören, ist der Tod nicht das Ende, sondern der Übergang zu einem ewigen Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und die Bibel sagt uns, dass das das Großartigste ist, was ein Mensch erreichen kann, was ein Mensch passieren kann. Viel schöner und größer als alles, was man sich als Mensch vorstellen kann. Das ist die gewaltige Osterbotschaft, die der Karfreitagsbotschaft folgt. Und diese Osterbotschaft hat das Leben von uns Menschen grundlegend verändert, weil es uns eben eine Hoffnung und eine Perspektive über unseren Tod hinaus gibt. Der Predigtext von heute ist die Fortsetzung von dem Text vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag ging es um Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Ich möchte einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was Johannes da in diese ersten 10 Verse berichtet hat über den Ostermorgen und dann den Text von heute lesen. Johannes berichtet darüber, wie Maria von Magdala früh morgens zum Grab von Jesus geht, um seinen Leichnam einzubalsamieren. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass die Maria nicht alleine war, sondern sie war zusammen mit zwei anderen Frauen unterwegs und zum Grab gekommen. Und als die Frauen beim Grab angekommen sind, sehen sie, dass der große Stein, der vor der Graböffnung lag, schon weggewälzt war und das Grab offen ist. Und es war für sie alle ein ganz großer Schock, dass das Grab nicht nur offen war, sondern dass Jesus nicht mehr da ist. Und in diesem Schock gehen sie zu den Jüngern und berichtet ihnen von dem leeren Grab und äußern die Vermutung, dass da wohl jemand da gewesen war, der den Leichnam von Jesus weggenommen hat. Petrus und Johannes rennen dann zum Grab und sie finden es tatsächlich so vor, wie es die Frauen berichtet haben. Und nachdem sie sich das leere Grab angeschaut haben, gehen sie wieder heim. Vermutlich gehen auch die Frauen wieder heim, alle außer Maria von Magdala. Sie bleibt beim Grab allein zurück. Und da fängt unser Abschnitt an, den ich vorlesen möchte, Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Maria war also die einzige von den Nachfolgern Jesu, die am leeren Grab zuerst zurückgeblieben ist. Und sie steht da als trauernde Frau. Sie steht allein beim Grab und weint. Wir können annehmen, dass sie seit der Kreuzigung von Jesus eben genau das empfindet, was jeder empfindet, der einen Menschen, den er sehr geliebt hat, durch den Tod verloren hat und dem immer wieder und immer mehr die Endgültigkeit des Todes ins Bewusstsein kommt. Da ist Verzweiflung, da ist Trauer, da ist innere Leere, Sinnlosigkeit. Und in dieser Trauer kommt Maria zurück zum Grab, um ihrem Herrn noch so eine letzte Liebestat zu erweisen. Sie möchte die übliche, damals übliche Einsalbungszeremonie abschließen, die sie beim Begräbnis zuvor nicht beenden konnte. Sie kommt zum leeren Grab oder sie kommt zum Grab und findet dort aber keinen Trost, sondern ihre Trauer wird im Gegenteil noch größer, als sie sowieso schon war. Jesus ist weg und sie kann ihm diese letzte Liebestat nicht mehr erweisen. Sie trauert um ihren Herrn, der gestorben ist, und jetzt trauert sie um den Verlust des Körpers ihres Herrn. Jesus war für sie ja nicht nur ein großer, ein guter Freund oder ein enger Verwandter. Er war ihr Herr und ihr Meister. Ihm hat sie ihr Leben, ihr neues Leben zu verdanken. Ihm hat sie alles zu verdanken, was sie hatte, weil er sie von der größten Not in ihrem Leben freigemacht hat. Ihr Leben, bevor sie Jesus getroffen hat, war vermutlich eine große Katastrophe. In Lukas 8 lesen wir, dass sie 7 böse Geister in sich hatte. Sie war besessen und Jesus hat sie von diesen 7 bösen Geistern befreit. Erst durch Jesus wurde ihr Leben überhaupt wieder lebenswert. Der Bericht über sie und auch das, wie sie ihn Herr nennt und Meister, zeigt diese tiefe Beziehung, die sie zu Jesus hat. Es wird deutlich, er war ihr Lebensinhalt, er war ihre Lebensfreude, er war ihr Erlöser. Er war für sie alles. Und ohne ihren Herrn hat sie nichts mehr, außer tiefe Trauer, weil er jetzt tot ist und der Tod mit seiner Endgültigkeit bei ihr keine Hoffnung mehr zurücklässt. Und diese Trauer jetzt noch verstärkt ist, weil der Leichnam plötzlich nicht mehr da ist. So steht sie am Grab. Ohne Jesus ist alles nichts für sie. Und diese tiefe, liebevolle Beziehung, die sie zu Jesus hat und die wir hier rauslesen können, hat mich sehr beschäftigt. Sie hat mich deshalb beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, welche Beziehung habe ich zu Jesus? Und welche Beziehung haben wir zu Jesus? Was bedeutet Jesus für mich, habe ich mich gefragt. Ich habe mir überlegt, ist er wirklich der, der meinem Leben den wahren und echten Sinn und einzigen Sinn gibt? Ist es Jesus, der mir Lebensfreude gibt und mein Leben mit Lebensfreude erfüllt? Oder wo sind andere Dinge, bei denen ich Sinn und Freude für mein Leben suche? Ist es wie bei der Maria, dass Jesus es ist, der mein Leben lebenswert macht? Weil ich auch begriffen habe, dass er mich von der größten Not befreit hat, die es in meinem Leben gibt, die Not der Sünde, die er auf sich genommen hat. Diese schwere Last der Sünde, unter der ich eigentlich zerdrückt werde und die ich auch selber nicht loswerden kann, die auf mir lastet, die er aber von mir abgenommen hat und mir dadurch wieder Gemeinschaft mit Gott geschenkt hat und mit dieser Gemeinschaft wieder ein echter Sinn und Friede und Freiheit in mein Leben gekommen ist. Wer oder was ist Jesus für mich? Wer oder was ist Jesus für dich, für uns? Und wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Maria ist noch beim Grab, sie möchte es nicht hinnehmen, dass sie an Jesus nicht diesen letzten Liebesdienst erweisen kann, den sie sich vorgenommen hat. Sie war auf der Suche nach Jesus und wollte nicht so leicht aufgeben. Sie wollte ihn unbedingt finden. Sie hat sich sogar aufgemacht und hätte versucht, ihn selber wieder herzutragen. Aber sie sucht Jesus eben an der falschen Stelle. Sie sucht den Lebenden bei den Toten. Aus menschlicher Sicht war die Suche nach Jesus im Grab und auf dem Friedhof das einzig Logische und Richtige, was Maria tun konnte. Sie war dabei, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie war dabei, wie er verstorben ist am Kreuz. Sie hat gehört, wie er seine letzten Worte gesagt hat. Sie hat gesehen, wie die Soldaten geprüft haben, ob er wirklich tot war und ihm mit dem Speer in die Seite gestochen haben. Und diese Soldaten haben sich mit dem Tod ausgekannt. Das war ihr Spezialgebiet. Nachdem sie ihn für tot erklärt hatten, gab es keinen Zweifel mehr, dass er tatsächlich tot war. Und Maria stand dabei. Sie war bis zum bitteren Ende dabei, als man den leblosen Körper von Jesus vom Kreuz abgenommen hat. Und sie war mit dabei, als Jesus ins Grab gelegt wurde und als dieser große, schwere Stein vors Grab geschoben wurde, um es zu verschließen. Wo sonst als im Grab hätte sie am Ostermorgen Jesus suchen sollen? Aber am Ostermorgen hat Gott die menschliche Logik gebrochen und die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. An diesem besonderen Morgen hat Gott die Welt verändert und dem Tod die Lizenz der Endgültigkeit entzogen. Und seit diesem ersten Ostermorgen ist die Macht des Todes gebrochen. Und wir, die wir an Jesus glauben, können mit dem Paulus zusammen fragen, wie es in 1. Korinther 15, Vers 55 schreibt: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und dann gleich hinterherrufe als Antwort das, was Paulus auch gleich zwei Verse weiter dann an die Korinther schreibt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Macht des Todes ist gebrochen. Jesus ist auferstanden und lebt. Maria hatte diese Wahrheit noch nicht begriffen, als sie vor Jesus in vor einem leeren Grab stand. Sie hat es erst begriffen, als sie eine Begegnung mit Jesus hatte und als Jesus sie angesprochen hat und beim Namen genannt hat. Und so ist wohl bei jedem Menschen, bevor man diese großartige Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist und dass diejenigen, die Jesus als ihren Herrn haben, mit ihm zu einem ewigen Leben, in ewiger Gemeinschaft mit Gott auferstehen werden. Bevor man das begreifen kann, braucht man eine solche Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung im auferstandenen Herrn. Diese Begegnung, wo er einem beim Namen ruft. Maria hat es noch nicht begriffen, sie bleibt noch beim leeren Grab und schöpft irgendwie jede Möglichkeit aus, Jesus doch noch zu finden. Sie sucht immer noch nach dem toten Jesus. Und dank dieser Beharrlichkeit, die sie hat, findet sie tatsächlich Jesus wieder. Aber sie findet eben nicht den toten Jesus wieder, sondern den auferstandenen Jesus. Durch diese beharrliche Liebe zu Jesus, die sie hatte und die sie dazu getrieben hat und gebracht hat, beim Grab zu bleiben und weiter nach Jesus zu suchen, wird sie zum ersten Mensch, der den auferstandenen Jesus sehen kann und der ihn erkennen darf. Dabei ist schon irgendwie komisch, dass sie Jesus sieht und mit ihm auch spricht, aber dass sie ihn gar nicht erkennt. Eigentlich unvorstellbar, dass sie vor Jesus steht, ihn anschaut und mit ihm spricht, ihn nicht erkennt, sondern ihn für den Gärtner hält. Es gibt wohl etliche Vermutungen, man kann sich manche Gedanken machen, an was das liegt, dass sie ihn jetzt erkannt hat. Ich habe gelesen, manche sagen, das könnte die Dunkelheit gewesen sein, die da früh morgens noch im Grab war. Es könnte sein, dass sie so stark verweinte Augen gehabt hat, von der Trauer, die sie gehabt hat, oder so die Kombination von beidem, stark verweinte Augen und die Dunkelheit. Aber dann lesen wir bei der Emmaus-Jüngern im anderen Evangelium, dass es bei ihnen gleich war. Und sie waren am Tag unterwegs und haben nicht geweint und haben trotzdem Jesus erst nicht erkannt, als er mit ihnen ging und sich mit ihnen unterhielt. War der Grund dafür, dass Maria ihn nicht erkannt hat, vielleicht der, dass Jesus sich nicht erkennen lassen wollte? Die Bibel sagt tatsächlich nichts darüber aus und ich möchte auch nicht darüber spekulieren. Ich habe aber in der Vorbereitung einen Satz gehört, in einer Predigt von Konrad Eisler, der mich angesprochen hat, den ich euch weitersagen möchte. Und er hat gesagt, beim Glauben kommt es nicht auf das Sehen an, sondern auf das Hören. So wie bei der Maria auch. Nicht das, was jemand sieht, lässt ihn Jesus erkennen, sondern ein Mensch erkennt Jesus durch das Wort, das er von Jesus hört. Der Volksmund sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und wenn es um Jesus geht, liegt er offensichtlich damit falsch. Denn Jesus lässt sich nicht zuerst durch Schauen erkennen, sondern durch das, was er uns in seinem Wort zu sagen hat, was er zu uns reden möchte. Wir finden Jesus in der Bibel, in seinem Wort, dort ist es beschrieben, wie er sich offenbaren möchte. In seinem Wort können wir ihn erkennen. Und Maria erkennt Jesus, als er sie mit ihrem Namen anspricht und sie zu sich ruft. Und es ist schön zu sehen in diesem Bericht von der Maria und auch dann in den folgenden Berichten, die nach unserem Abschnitt von heute kommen, mit wie viel Fürsorge Jesus mit ihr und dann später auch mit den anderen Jüngern umgeht und wie wichtig es für ihn ist, nach seiner Auferstehung seine engsten Nachfolger, seine Jünger und Freunde zuerst zu trösten und ihnen wieder Hoffnung zu geben, indem sie als Erste das Wunder der Auferstehung sehen und begreifen können. Jesus wartet im Garten auf die Maria. Es ist schon spannend, dass Jesus nach seiner Auferstehung nicht als Erstes zu den religiösen und politischen Führern in Jerusalem geht. Was wäre das für ein Triumph für Jesus gewesen, wenn er am Ostermorgen im Tempel aufgetaucht wäre und dort den Pharisäern und Schriftgelehrten gezeigt hätte, dass ihr Plan, ihn zu töten und ihn aus dem Weg zu räumen, gescheitert ist. Was für eine Genugtuung hätte das für Jesus sein können, zu zeigen, dass er tatsächlich der Messias ist, auf den sie eigentlich schon lange wartet, den sie nicht erkannt hat, und wie sehr sie mit ihren Anschuldigungen und Anfeindungen falsch gelegen haben bei ihm. Jesus geht dort zu den religiösen Führern. Jesus geht dann nicht zurück zu Pilatus und zeigt sich ihm und zeigt ihm damit, dass er als Pilatus eben doch keine Macht über ihn hat, so wie er es ihm schon vor der Kreuzigung gesagt hat. Und Pilatus, der zwei Tage vorher noch spöttisch gefragt hat, was ist Wahrheit, der hätte jetzt die Wahrheit sehen können, wenn Jesus zu ihm gekommen wäre. Er hätte die Wahrheit sehen können, dass Jesus Gott ist, und hätte die Wahrheit der Auferstehung von Jesus sehen können. Und er hätte die Wahrheit sehen können, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Aber all das macht Jesus nicht. Er verzichtet auf den großen Auftritt, den er hätte haben können, dort bei der religiösen Führer oder bei der politischen Führung. Er verzichtet deshalb drauf, weil er an diesem Morgen was Wichtigeres zu tun hatte. Alle Anerkennung, die er hätte haben können, war für ihn weniger wichtig, als im Garten am Grab zu warten, bis seine treue Nachfolgerin Maria in tiefster Verzweiflungsnot zum Grab kam und ihn suchte. Es war für ihn an dem Morgen das Wichtigste, Maria in ihrer so abgrundtiefen Not zu begegnen, sie anzusprechen und sie zu trösten und ihr neue Hoffnung zu bringen und ihr neue Lebensfreude und Freude zu schenken. Jesus weiß, in welch großer Trauer und Not sie und auch die anderen Jünger sich befindet, seit seinem Tod, seit seiner Kreuzigung. Und es ist ihm an diesem Morgen das Wichtigste, ihnen aus dieser Not herauszuhelfen, indem er ihnen begegnet. Und ich finde es so tröstlich zu wissen, dass es auch noch heute die Art von Jesus ist, wie er uns gegenübertritt. Es geht Jesus nicht um einen großen Auftritt, bei dem er sich wichtig machen kann. Es geht ihm nicht um große Machtdemonstrationen, sondern es geht ihm um den Einzelnen. Und er sieht die Not des Einzelnen von jedem von uns und er ist da, um uns zu helfen. So wie Maria mit ihrer Verzweiflung nicht allein im Garten hat stehen lassen, so sieht er auch uns, jeden von uns, sieht, wo wir Not und Verzweiflung in unserem Leben haben, wo Not und Verzweiflung unser Leben belastet. Und weil er uns so liebt, wartet er auf uns, um uns in dieser Situation, wo wir seine Hilfe brauchen, auch zu helfen. Unsere Not interessiert ihn. So war es bei der Maria auch. Er möchte Maria in dieser Not begegnen und ihr helfen und neue Hoffnung geben. Jesus interessiert es, was Maria bewegt und wie es ihr geht. Als er ihr begegnet, stellt er ihr zuerst zwei Fragen. Er fragt sie, Maria, warum weinst du? Und dann fragt sie, Maria, wen suchst du? Und ich fände es jetzt spannend, Jesus zu fragen, warum er Maria diese beiden Fragen eigentlich überhaupt stellt. Müsste man annehmen, dass die Antwort klar ist und auf der Hand liegt? Wen sucht Maria? Warum weint sie? Sie weint, weil sie ihren Herrn verloren hat und sie sucht Jesus. Eigentlich liegt es auf der Hand. Wieso fragt Jesus so etwas, was eigentlich klar ist? Interessant ist auch hier, dass das offensichtlich auch die Art von Jesus ist, wie er mit Menschen umgeht und wie er auch mit Problemen umgeht, die Menschen haben. Wir lesen das ab und zu in der Bibel, in anderen Berichten auch, von Jesus, dass er Menschen eine Frage stellt, bei denen die Antwort eigentlich schon offensichtlich ist. So wie bei Maria, da fragt er, warum weinst du und wen suchst du? Und die Antwort ist doch klar, Jesus kennt die Antwort. In Johannes 5 lesen wir einen ganz bekannten Bericht, diesen Bericht von dem Kranken am Teich Bethesda. Dieser arme Mann lag da schon 38 Jahre und hofft irgendwie, gesund zu werden. Und nichts passiert. Und dann kommt Jesus vorbei und fragt, willst du gesund werden? Und man könnte denken, was für eine Frage, Jesus. Es ist doch offensichtlich, dass der Mann gesund werden will. Warum fragst du ihn noch? Warum fragt Jesus? Und ich denke, Jesus will damit zeigen, dass er gern möchte, dass wir uns mit unserer Not ihm öffnet und ihm unsere Not bringt. Dass wir darauf warten, dass er einfach kommt und Hilfe bringt, sondern dass wir vertrauensvoll mit unserer Not zu ihm kommen und sie ihm sagen. Er möchte einfach kommen und seine Hilfe überstülpen. Er möchte, dass wir unser Anliegen und unsere Not bringen. Im Vertrauen darauf, dass er uns und unsere Not zwar kennt und sehr ernst nimmt und dass ihm ein echtes Anliegen ist, uns zu helfen. Er will so gerne helfen, aber er fragt uns, ob und wo wir seine Hilfe annehmen möchten. Und er wartet darauf, dass wir ihm unsere Not sagen. Er weiß es schon vorher. Er weiß vorher schon, was jeder persönlich benötigt. Aber er lädt uns ein, unsere Not vor ihm auszusprechen, unsere Not bei ihm abzugeben und darauf zu vertrauen, dass er uns dann hilft. Jesus sieht, was jeder von seinen Jüngern braucht, was Maria braucht. Und in diesem Bericht von Maria und auch dem Bericht über die Jünger sehen wir, wie er auch sehr persönlich auf diese Dinge eingeht. Er sieht Maria im Garten in ihrer Verzweiflung, weil sie denkt, dass sie ihren Herrn verloren hat. Und er tritt in ihre Not hinein und spricht sie mit dem Namen an, damit sie ihn erkennen kann und aus ihrer Not herauskommen kann. Er sieht die zwei Jünger, die deprimiert auf dem Heimweg nach Emmaus sind, weil sie denken, dass sie mit dem Tod von Jesus alles vorbei ist. Sie hatten so viel erwartet und jetzt ist alles vorbei. Und er nimmt sich die Zeit, die zwei zu begleiten, um mit ihnen über den Frust und ihre Enttäuschung zu reden. Er nimmt sich Zeit genug, bei ihnen zu sein und ihnen nochmals alles zu erklären, wie sich alles zugetragen hat, bis sie so weit sind, dass sie bereit sind zu begreifen, was tatsächlich geschehen ist und wie das, was geschehen ist, hat passieren müssen, weil es die Propheten schon so vorausgesagt haben. Er sieht die Jünger, die sich am Abend versammelt haben und die Türe verschlossen haben, aus Angst vor den Juden, weil sie dachten, nachdem die Juden Jesus getötet haben, könnte es jetzt gegen sie, seine Jünger und seine Nachfolger gehen und sie sind in Gefahr. Er sieht ihren Zweifel zu glauben, was die Frauen ihnen gesagt haben, als sie zu ihnen kamen und sagten, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und er zeigt sich ihnen und gibt ihnen Mut und holt ihren Glauben zurück, indem er ihnen begegnet. Und er gibt ihnen den Auftrag, als seine Zeugen den Menschen die frohe Botschaft von der Auferstehung weiterzusagen, damit noch viele andere auch die Liebe von Jesus erkennen können und die Liebe von Jesus findet und für ihr Leben annehmen können. Und er sieht Thomas, der an diesem Abend, als er zu den Jüngern kommt, eben nicht mit dabei war, weil er was anderes vorgeht hat. Und der es dann hinterher nicht glauben konnte, dass die Jünger ihm erzählten, dass sie Jesus gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist und erlebt. Und er kommt zu ihm, Jesus kommt zu ihm, um seine Zweifel zu beseitigen, damit auch er glauben kann, dass Jesus auferstanden ist und dass es weitergeht. Und ich vertröste auch für uns, dass wir das für uns auch so annehmen können und annehmen dürfen. Jesus sieht, was jeder von uns braucht. Er sieht unsere Not, unsere Trauer, die vielleicht in unserem Leben da ist. Er sieht unsere Enttäuschung und unseren Frust, weil Dinge in unserem Leben und oft auch in unserem Glauben eben nicht so laufen, wie wir es erhofft haben. Er sieht unseren mangelnden Glauben und die Zweifel an ihm und an seine Wahrheiten, die er uns weitergesagt hat. Er sieht das sündhafte Verhalten in unserem Leben, das wir einfach nicht loswerden und wo wir so oft dran verzweifeln. Er sieht diese Dinge in unserem Leben und es ist ihm wichtig, uns in dieser Not, die wir mit unserem Leben haben, zu begegnen und uns herauszuhelfen und uns weiterzuhelfen, uns durchzutragen. Er nimmt die Not nicht immer einfach weg, aber er hilft uns immer in der Not, in der wir stecken, in der Weise, wie es aus seiner Sicht für uns das Richtige ist. Jesus ist Maria in ihrer Not begegnet und das hat sie in ihrem Leben erneut total verändert. Von der trauernden Frau am leeren Grab wird sie zum frohen Verkündiger der Auferstehung. Jesus anfassen darf sie nicht, aber Jesus gibt ihr einen wichtigen Auftrag, nämlich den Auftrag von seiner Auferstehung weiterzusagen. Sie bekommt von ihm den Auftrag, den Jüngern zu bezeugen, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und es schaut der Auftrag an die Jünger, den Jesus ihnen gegeben hat, dass sie von seiner Auferstehung weitersagen sollen. Und es ist der Auftrag auch an uns, an diejenigen, die eben auch so Begegnung mit Jesus hattet, wie die Maria hatte und die ihn Herrn und Meister nennt. Wir haben den Auftrag, den Menschen von seiner Auferstehung weiterzusagen, zu erzählen. Wir haben den Auftrag, diese frohe, lebensrettende Botschaft von der Gnade Gottes, die sich in Jesus zeigt, an Menschen weiterzusagen, die ohne diesen Heiland, Jesus Christus, das echte Leben nicht finden können. Der Bericht von Ostern ist keine erfundene Geschichte von einem Held, der immer wieder die Welt retten muss und die Welt rettet, sondern der Bericht von Ostern ist die göttliche Wahrheit, dass der Menschenretter sich geopfert hat und wieder auferstanden ist und lebt, damit wir Menschen nicht in der Sünde und im Tod ausgeliefert bleiben, sondern dass wir Versöhnung mit Gott haben können und dadurch die Sünde kein Recht mehr hat, uns den Tod zu bringen und der Tod bei uns seine Macht und seine Endgültigkeit verloren hat. Ich möchte noch mit uns beten. Und lieber Jesus, dafür möchten wir dir von Herzen danken, dass du durch deinen Tod am Kreuz unsere Sünde und unsere Schuld bezahlt hast und wir vor dir, vor dem Vater gerecht stehen dürfen und der Tod keine Macht mehr über uns hat, weil du den Tod besiegt hast am Ostermorgen, als du auferstanden bist. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Ich danke dir auch, dass diese Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, keine Hoffnung ist, die uns vertrösten soll, sondern dass wir jetzt schon erleben und erfahren können, wie du in unser Leben trittst, uns ansprichst, in unserer Not uns siehst und uns durch die Not, die wir in unserem Leben auch hindurchtragen möchtest und uns hilfst. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe zu uns. Danke für deine Geduld mit uns. Danke für deine Gnade zu uns. Amen.